Ja, das war eine sehr gute Überleitung zur heutigen Predigt. Das Thema ist nämlich, bau dein Haus auf einen Felsengrund. Wir können das Ganze nachlesen, das, was die Kinder gesungen haben, in Matthäus Kapitel 7, die Verse 24 bis 29. Und den Text sehen wir da auch auszugsweise bis auf die letzten Verse an der Leinwand. Matthäus 7, die Verse 24 bis 29. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Das sagt Jesus selbst. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein. Und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ja, die Schriftgelehrten waren die, die sich im Alten Testament, in der Tora, gut auskannten. Die hätten es wissen müssen. Die hätten auch eine Botschaft in Vollmacht bringen können. Doch hier war man sehr erstaunt über Jesus, über das, was er sagt. Und das werden wir uns heute einmal näher anschauen. Wenn wir heutzutage Häuser bauen, dann würden wir niemals auf die Idee kommen, unser Haus auf Sand zu bauen. Selbst an einem Ort, wo es wirklich, wirklich schön ist, vielleicht an der Karibik, so schön am Strand den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang genießen, kurze Wege ins Meer, eine kühle Erfrischung. Wir würden niemals auf die Idee kommen, unser Haus auf Sand zu bauen. Doch wie ist das mit unserem Lebenshaus? Ich denke, dass wir alle auch schon Stürme, Lebensstürme erlebt haben. Der eine mehr, der andere weniger. Verschiedene Arten. Manche haben mit Krankheit zu kämpfen. Das haben wir heute auch gehört. Vielleicht haben einige ihre Arbeit verloren, haben Angst um ihre Existenz. Vielleicht hat der ein oder andere einen Freund verloren oder sogar jemanden aus der Verwandtschaft, sodass es schmerzte, dass der Lebenssturm über einen hereingebrochen ist und man dachte, das ist ja kaum auszuhalten. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sich die Frage gestellt hat, wo ist Gott? Wo ist Gott in dieser Situation? Nun, eine zweite Frage, die man sich da stellen kann, ist natürlich, worauf hast du dein Lebenshaus gebaut? Hast du das auf diesen Felsen gebaut? Oder hast du gesagt, ich bin der bessere Statiker, ich weiß selber, wie ich zu bauen habe und ich brauche diesen festen Grund, Jesus Christus, nicht. Nun, wenn das so ist, dass man Jesus beiseite schiebt, dann braucht man sich auch nicht fragen, wo ist Gott? Ja, Gott ist dann nicht da. Gott ist nicht einer, der sich dir aufdrängen würde. Und das wäre auch ziemlich unfair, wenn er das machen würde. Denn er ist ja viel stärker als du und ich. Nein, er akzeptiert das, wenn du sagst, Gott, mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Aber dann, wenn wir ehrlich sind, da haben wir auch nicht das Recht zu sagen, Gott, wo warst du in meinem Leben? Wir haben nicht das Recht, ihn anzuklagen und zu sagen, warum lässt du das in meinem Leben zu? Wir wollen aber nicht hier stehen bleiben, sondern die gute Nachricht heute ist, dass Gott zerstörte Lebenshäuser wieder aufbauen kann. Das Gute ist, dass er das nicht mit den Materialien macht, die wir so zusammengetragen haben, wie bei dem Mann, wo alles umgefallen ist. Er nimmt nicht unseren Dreck und macht daraus Gold. Nein, er macht alles komplett neu. Und die noch bessere Nachricht ist, ich weiß nicht, ob der ein oder andere vielleicht ein Haus gekauft hat. Hohe Preise, ja, kleine Zinsen da schon, aber trotzdem muss man lange abzahlen. Das Haus, das Jesus Christus bauen möchte, auf sich selbst, das ist ein Geschenk. Schauen wir nochmal den ersten Vers an, Vers 24. Wo beginnt denn der Hausbau? Der Hausbau beginnt mit dem Wort Glauben. Wer meiner Rede glaubt. Viele von euch sind heute hier und ich bleibe einfach mal bei dem Du. Die meisten kennen mich. Es ist einfach für mich einfacher, so zu reden mit dem Du. Sonst kriege ich da einen Zungenbrecher zwischendurch. Ihr seid heute gekommen oder viele von euch sind heute gekommen, weil ihr eine Einladung erhalten habt von den Kaspers. Sie haben euch eingeladen zu der Einsegnung vom kleinen Nachwuchs. Ja, und ihr habt geglaubt, dass das heute stattfindet. Und aus dem Glauben ist dann natürlich die Tat gekommen. Ihr seid vorbeigekommen. Und so ist es auch hier. Glaubst du an Jesus, dann werden die Taten sprechen. Wenn du ihm vertraust, dann vertraust du ihm dein ganzes Leben an. Warum ist das so wichtig? Wir sehen, dass der Mann, der sein Haus auf den Sand gebaut hat, zu diesem Fundament, zu diesem starken Fels, keine Verbindung hat. Mag man vielleicht sagen, okay, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht. Ich gehe regelmäßig in die Kirche, also Ostern und Weihnachten, vielleicht ein oder andere ein bisschen mehr noch. Ich spende, bin sozial engagiert. Ich mache vieles. Bist du wirklich so fest verbunden wie das Haus im ersten Beispiel? Es geht hier nicht darum, eine lose Beziehung zu Jesus zu haben, sondern fest verankert zu sein mit ihm. Darauf kommt es an. Es gibt da ein Beispiel von einem Hauptmann, Hauptmann von Kapernaum. Steht in Matthäus Kapitel 8, die Verse 5 bis 13. Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Ich werde das mal ein bisschen erzählen. Es gab da einen Befehlshaber, der Soldaten unter sich hatte. Und der hatte einen kranken Knecht, einen kranken Untertan. Und er hörte, dass Jesus in die Stadt kam, nach Kapernaum eben. Und er ging zu Jesus und sagte, ich bin ein Mann mit Befehlsgewalt. Wenn ich sage zu einem Soldaten, geh dorthin, dann geht er dorthin. Oder komm her, so kommt er her. Und genau so glaubte er, dass Jesus ein Oberbefehlshaber ist. Dass er über den Dingen steht, dass er tun kann, was er möchte. Er glaubte Jesus. Er glaubte an die Autorität, die Souveränität, an die Allmacht von diesem Mann, von diesem Menschen, der zugleich Gott war. Wir haben es heute schon gehört, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Und durch diesen Glauben sagte Jesus zu ihm, ja, aufgrund deines Glaubens ist dein Knecht, dein Untertan, jetzt gesund geworden. Glaube ist eine Tat. Der Hauptmann glaubte an Jesus und er kam zu ihm. In dieser Welt haben wir viele Stimmen, auch wenn wir den Hausbau betrachten, gibt es viele Ratgeber. Und diese Leute sagen, bau mit uns, bau mit mir. Und es gibt ja noch ganz andere Sachen, die gar nichts mit dem Hausbau zu tun haben, die auch noch auf uns einströmen. So Sachen, wo wir uns vielleicht gar nicht so Gedanken machen, die so unterschwellig kommen. So Werbeslogans wie, we love to entertain you. Ist doch schön, oder? Wenn es mir gut geht, wenn ich unterhalten werde. Es gibt so Sachen wie, Geiz ist geil, solche Sprüche. Oder Hauptsache, ihr habt Spaß. Alles, wenn man es ein bisschen näher betrachtet, sehr egoistisch. Hauptsache, ich habe Spaß. Hauptsache, es geht um mich. Hauptsache, ich werde unterhalten. Es gibt viele Ablenkungen, die von dem eigentlichen, wichtigen Hausbau, von unserem Lebensbau ablenken. Ja, der Nachbar hat ein neues, schönes Auto. Sowas hätte ich auch gern. Oder ich hätte gern ein schönes, großes Haus. Naja, ein kleines wird mir auch reichen. Also, ich werde mal darauf hinarbeiten. Es gibt viele Dinge in dieser Welt, die dennoch für uns im Endeffekt keinen Halt bringen. Es mögen viele Dinge sein, die noch so attraktiv scheinen für uns. Doch in unseren Lebensstürmen lassen sie uns alle allein. Ich persönlich, und deswegen nehme ich mir auch das Recht, darüber zu sprechen, ich persönlich habe erfahren, wie es ist, eine Beziehung mit Jesus Christus, mit dem Fundament einzugehen. Ich habe erfahren, wie es sein kann, wenn Lebensstürme kommen, tiefen Frieden zu haben. Ja, eine Hoffnung, eine ewige Hoffnung. Und auch ich bin ein Mensch, der durch Höhen und Tiefen geht. Nur weil ich ein Christ bin, also an Christus glaube, ihm mein Leben anvertraut habe und eben auf dieses Fundament gebaut habe, heißt es nicht, dass nur Gutes in meinem Leben ist. Eine schwierige Situation war vor 10 Jahren, da habe ich geheiratet, mit 20, ja, noch recht jung. Und im ersten Ehejahr sind die Fetzen geflogen. Wir hätten eigentlich jede Woche einen Grund gehabt, um uns scheiden zu lassen. Ich sage es mal ganz offen, auch als Christ. Aber wir hatten eine Perspektive, eine Hoffnung. Und die war Jesus Christus. Und so kann ich sagen, unsere Ehejahre von Jahr zu Jahr wird die Ehe schöner. Okay, es ist keiner, der mich kennt und hier widerspricht. Spricht für sich, wunderbar. Ja, wir Christen bauen unser Leben. Entschuldigung. Wir Christen bauen unser Leben auf Jesus. Aber dennoch gibt es Dinge, die ich mir auch vielleicht anders wünschen würde. Ich bin zum Beispiel chronisch krank, habe verschiedene Krankheiten und chronische Krankheiten, ja, die sind aus menschlicher Sicht unheilbar. Aber dennoch habe ich eine Hoffnung. Ich weiß, dass eines Tages der Zeitpunkt kommen wird, wo ich gesund werde. Ich weiß, dass Gott auch in meiner Krankheitsnot bei mir ist. Das sind ganz praktische Dinge. Wir haben unsere zweite Tochter verloren. Wir haben uns sehr darauf gefreut. Ja, auch damit muss man umgehen. Unser Schwiegervater hat mit 65 Jahren viel, viel zu früh die Erde verlassen. Ja, das bleibt uns nicht erspart. So gibt es viele Dinge, auch vielleicht nicht ganz so, ich sag's mal, krasse Dinge. Ich habe mich zum Beispiel beworben bei einer Arbeitsstelle und ich bin schon etwas länger in dem Unternehmen, habe Erfahrungen gesammelt, aber ein anderer von extern hat die Stelle bekommen. Ja, bei uns ist nicht alles einfach so immer in Butter. Aber das, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, sind nicht die wichtigsten Dinge im Leben. Darauf sollten wir nicht unseren Fokus setzen. Wir sollten gucken, dass wir wirklich so bauen, wie es hier im ersten Beispiel ist. Dass wir wissen, wo geht unser Leben hin? Was kommt, wenn wir hier alles zurücklassen müssen? Ist es wie bei dem zweiten Beispiel, wo das Haus zusammengekracht ist? Am Ende nichts mehr übrig geblieben ist? Oder hat das, was wir hier auf dieser Erde gemacht haben, Bestand, und zwar für die Ewigkeit? Wir entscheiden schon hier, wo es hingehen wird in der Ewigkeit. Wir in dieser Gemeinde glauben fest daran, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass die Bibel unfehlbar ist, ja, dass Gott selbst keine Fehler hat. Und auf dieser Grundlage steht auch diese Predigt. In der Bibel steht, dass Gott ewig ist. Wir können es auf den ersten Seiten der Bibel sehen. Gott hat den Menschen erschaffen, die Tiere, die Pflanzen. Er ist der, der das Leben gibt. Und vor ihm war noch nichts. Wir lesen im letzten Buch der Bibel, dass er Anfang und Ende ist. Aber er selbst hat kein Ende. Er ist ewig und hat die Macht, ewiges Leben weiterzugeben. Deswegen sage ich, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wir glauben fest daran, dass das die Wahrheit ist. In unserem Text gibt es eine klare Trennung zwischen dem, der das Haus auf Sand baut und dem, der das Fundament hat. Und so wird es eines Tages auch sein im Himmel. Wir haben gesagt, dass das Haus, das Bestand hat, auf Glauben gebaut ist, auf Vertrauen gebaut ist. Und so heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 31. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Was sehen wir noch über Gott? Wir haben weitere Beispiele aus der Bibel. In Titus, Kapitel 1, die ersten beiden Verse. Hier geht es um einen Menschen, der einem anderen Menschen schreibt. Dieser Brief stammt von Paulus, einem Diener Gottes. Ich bin ein Apostel Jesu Christi, dazu berufen, die von Gott Auserwählten in ihrem Glauben zu unterstützen und die Wahrheit zu verbreiten, die zum Glauben führt. Wir lesen es auch hier vorne. Die Wahrheit, die zum Glauben führt. Weiter. Diese Wahrheit schenkt Hoffnung auf ewiges Leben. Hier haben wir schwarz auf weiß. Gott möchte ewiges Leben schenken. Und, es geht weiter, dass Gott, also das ewige Leben, dass Gott schon vor dem Anfang der Welt zugesagt hat. Und er kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Er hat uns das ewige Leben zugesagt. Also dem, der an ihn glaubt. Wie ist das mit dem Lügen? Gibt es auch jemand von euch, der sagt, ich kann nicht lügen? Ich muss meine Hand auch unternehmen. Wie oft haben wir schon gelogen in unserem Leben? Vielleicht nicht nur mit Worten, sondern vielleicht durch Heuchelei. Dass wir anderen etwas vorgegaukelt haben. So wie die Werbeslogans, die sagen, ja, kauf mich, nimm mich, dann bist du glücklich. Wir sind nicht so wie Gott. Ganz sicher nicht. Deswegen brauchen wir Gott. Wenn wir zu ihm kommen wollen, dann brauchen wir dieses starke Fundament. Stell dir mal vor, die Kaspers würden jetzt oben ihre Wohnung feiern und draußen ist richtig schönes Matschwetter, richtig Herbst. Und wir würden alle einfach mal eine Wohnungsbesichtigung machen, die wir hier sind. Wie viele sind wir? Knapp 100 Leute. Gehen alle mit unseren dreckigen Füßen durch den Schlamm nochmal schnell nach oben und gucken uns die Wohnung an. Ich glaube, das wird nicht so gut ankommen. Ich glaube, solche Leute brauchen die Kaspers nicht in ihrer Wohnung. Und wie ist es mit Gott? Gott ist absolut rein, hat nie eine Sünde getan. Und Gott möchte solche Leute auch nicht bei sich haben. Und er wird sie nicht zu sich lassen. Diesen Schmutz, den wir an uns kleben haben. Ich meine, wir haben ja nicht nur gelogen, sondern wir haben noch ganz andere Dinge getan. Die Bibel spricht darüber, und bitte, das sind nicht meine Worte, sondern es steht in 1. Korinther 6, Verse 9 und 10, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, macht euch nichts vor, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen, also das sind Dinge oder Personen, die uns wichtiger sind als Gott, also Götzen anbeten, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdung, also Lügen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Das sind ganz klare Worte. Wir können nicht sagen, wenn wir vor Gott stehen, ich bin gerecht, ich habe nie etwas Schlechtes getan. Doch einer ist gerecht, Jesus Christus, Römer 3, die Verse 22 bis 24. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Wenn du doch gerecht werden möchtest, dann führt der Weg zu Jesus Christus. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird, kostenlos, ich habe es schon erwähnt, und allen zugute kommt, die glauben. Hier wieder, die Grundlage für deine Rechtfertigung vor Gott ist der Glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt, alle, die wir sitzen, auch ich, und die Herrlichkeit Gottes verloren. Gott hat sich das ganz anders vorgestellt, wie wir sein sollten. Aber wir sind von dem abgewichen. Doch werden sie allein durch die Gnade, und hier steht es nochmal, Gott wendet sich uns Menschen zu. Er möchte uns beschenken, er möchte uns retten. Er möchte uns gnädig sein. Doch werden sie allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung, gerecht gesprochen. Wenn du in den Himmel kommen möchtest, dann vergiss das, was du zu bringen hast. Durch eigene Leistung kommst du nicht weiter. Weder durch Spenden, noch durch soziale Aktivitäten oder dass du heute hier bist. Das bringt dich nicht näher zu Gott, sondern du brauchst die Gnade Gottes. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Es ist geschehen, es ist abgeschlossen. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen, damit du und ich ewiges Leben haben. Wir dürfen unsere Schuld dort am Kreuz ablegen und sagen, ja Herr, ich glaube deinem Wort, ich glaube dir. Ich möchte mein Lebensfundament bei dir finden. Ich möchte mein Leben dir voll und ganz anvertrauen. Wir müssen nicht dabei stehen bleiben, dass wir unser schlechtes, sündiges Leben wieder mitnehmen heute. Wir können es heute am Kreuz lassen. Und die gute Nachricht ist, es gab tatsächlich einen Tausch für uns. Gott ist der gerechte Richter, der nicht eine einzige schlechte Tat vergisst. Aber er sagt auch an anderer Stelle, dass er nicht möchte, dass auch nur einer verloren geht. Also er möchte, dass jeder, der hier sitzt, für immer bei ihm ist. Gott sucht die Gemeinschaft mit jedem, der hier ist. Und wir sehen, dass das Kreuz leer ist. Jesus Christus ist nicht im Tod geblieben. Er ist nicht nur einfach für uns gestorben, sondern er ist auferstanden nach 3 Tagen. Er lebt. Und so dürfen wir auch diese Hoffnung haben, wenn wir an ihn glauben, dieses ewige Leben zu empfangen. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe, also das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus Christus, völlig gerecht, nie eine Sünde getan, starb am Kreuz. Aber hier steht doch, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Also die Konsequenz von der Sünde ist der Tod. Ja, aber diese Konsequenz hat Jesus auf sich genommen. Und obwohl er keine Sünde hatte, also obwohl er den Tod nicht verdient hatte, hat er gesagt, ich sterbe für dich, ja, und auch für mich. Und selbst die Leute, die ihn kannten, die ihn ganz genau beobachtet haben, die haben gesagt, wir finden keine Schuld an ihm. Es waren die Leute, die gesagt haben, wir wollen ihn am Kreuz sehen, wir wollen ihn töten. Selbst die mussten am Ende sagen, wir finden keine Schuld an ihm. Johannes 19, Vers 6 steht das. Da sagte der zuständige Machthaber zu den Juden, nehmt ihr ihn hin, also nehmt Jesus hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, ist zwar ein schwacher Vergleich, aber stellt euch vor, euer Sohn, oder nehmen wir meinen Sohn, ich habe zwar auch keinen Sohn, nur 2 Töchter, aber wie auch immer, mein Sohn geht in den Supermarkt und klaut Kaugummis. Früher gab es immer diese großen Plakate, jeder Diebstahl wird zur Anzeige gebracht, 200 Euro Strafe oder so ähnlich. So, also mein Sohn wird erwischt mit dem Kaugummi in der Hand, ich werde gerufen, ich war natürlich nicht dabei, ist natürlich klar, die Polizei und alles, das Ganze drumherum. Ja, und jetzt geht es darum, Schuldfrage ist geklärt, mein Sohn ist schuld, wer bezahlt die Schuld? Ich meine, mein Sohn ist 5 Jahre alt, der hat doch keine 200 Euro. Ja, was macht der Papa, was mache ich? Ich nehme 200 Euro und begleiche seine Schuld. Und so kann man sich das vorstellen mit Jesus. Wir haben nicht die Möglichkeit, unsere Schuld zu bezahlen, aber Jesus hat es getan. Er hat es getan. Er rief am Kreuz, als er sein Leben freiwillig für uns gab. Es ist vollbracht. Und ich wünsche mir, dass jeder, der hier sitzt, auch diese Gewissheit hat. Ja, mein Leben ist jetzt ein nicht mehr endes Leben, sondern es geht hinein bis in die Ewigkeit. Jesus Christus spricht, hier steht es auch an der Wand, ich bin der Weg. Ja, wohin? Zu Gott, dem Vater, in den Himmel. Und die Wahrheit und das Leben. Suchst du ewiges Leben? Komm zu Jesus. Niemand kommt zum Vater als durch mich, steht dort weiter. Und wenn du erkannt hast, dass du Jesus brauchst, dann darfst du gerne heute zurückbleiben. Wir können uns vorne unterhalten, auch André wird vielleicht noch bereitstehen. Und ja, wir werden dir helfen, das nochmal aufzeigen, wie das geht, dass du gerettet werden kannst, dass du deine ganze Schuld, deine ganze Sünde hinter dir lassen kannst. Du darfst hier herausgehen als ein neuer Mensch, bist herzlich eingeladen. Die letzte Bibelstelle steht in Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, das ist Jesus Christus, der hat ewiges Leben. Also in dem Moment, wo du dich Jesus anvertraust, steht hier die Zusage, schwarz auf weiß, du hast ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der Zorn Gottes ist deshalb da, weil wir alle Dinge, also alle, die wir hier sitzen, Dinge getan haben, die nicht Gottes Maßstäben entsprechen. Aber der Zorn, der wurde gestillt dort am Kreuz. Gott der Vater hat seinen Zorn auf seinen Sohn gelegt, an unserer Stadt. Und ich möchte dich wirklich herzlich einladen, nimm Jesus an. Danke.